Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Energieeffizienz. Genauer gesagt spreche ich mit einem Energieberater, welche Maßnahmen er euch empfiehlt, welche die größte Wirkung haben und wie sich diese Maßnahmen fördern lassen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, Herr Polanitz-Otto.
Hallo, ich grüße Sie.
Mögen Sie sich ganz kurz vorstellen?
Ja. Mein Name ist Polanitz Otto. Ich führe seit ungefähr 18 Jahren ein Ingenieurbüro in Lübeck. Mittlerweile ein bisschen kleiner runtergedrosselt, weil wir uns mehr um das Thema mit Bestandsimmobilien und Sanierungskonzepten beschäftigen. Hier geht es natürlich um die Themen Förderung und welche Maßnahmen sind sinnvoll. Ich freue mich, hier ein paar Informationen zu geben.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast sind. Als erstes einmal, brauche ich denn bei allen Belangen oder bei allen Maßnahmen, die ich so rund um die Energieeffizienz machen will, einen Energieberater?
Wenn ich eine energieeffiziente Maßnahme mache an einem Objekt, brauche ich natürlich nicht unbedingt einen Energieberater. Nehmen Sie es so, dass der Energieberater oder die Energieberaterin etwas mehr Know-how hat, wenn es darum geht, bauphysikalische Zusammenhänge genau zu sehen oder genau einzuschätzen, kann eine Heizung in ein Objekt Sinn machen. Solche Sachen sind für den Energieberater interessant. Oder da muss dann der Endkunde überlegen, ob er einen Energieberater oder eine Energieberaterin hinzuzieht zu einem Objekt. Natürlich ist es wichtig, wenn Sie Fördermittel haben wollen. Das heißt also, ich habe ein Objekt und möchte auf Fördermittel hinzuziehen, ob das nun der Kredit ist oder ein Barzuschuss ist. Dann ist immer die zwingende Voraussage, die Aussage der KfW und der BAFA oder dem BAFA, dass wir immer einen Energieberater oder eine Energieberaterin hinzuziehen.
Wenn ich mich jetzt entschieden habe, dass ich eine Maßnahme mit einem Energieberater oder einer Energieberaterin umsetzen möchte, wie finde ich denn den passenden oder wie erkenne ich auch, ob jemand gut ist?
Wir sind organisiert über die Deutsche Energieagentur, die DENA, die hat eine Homepage, die heißt energieeffizienzexperte.de. Hier können Sie nach Ihrer Postleitzahl ein Büro aussuchen. Auf dieser Homepage gibt es dann Informationen zu dem Büro, also der Energieberaterin oder dem Energieberater. Eventuell gibt es auch die Homepage und dann können Sie sich mehr informieren. Und wenn das sympathisch ist und ein Bezug da ist, dann sollte man da auch gerne den Kontakt aufnehmen.
Jetzt sagten Sie, das ist zertifiziert, das heißt, der Berufszugang, der ist reglementiert?
Genau, wir müssen uns alle 2 Jahre oder mittlerweile alle 3 Jahre rezertifizieren. Das heißt also, wir brauchen Fortbildungspunkte, wir müssen Projekte einreichen und können dann uns in dieser Liste immer wieder neu organisieren oder insbesondere führen lassen.
Also man braucht so eine gewisse Grundausbildung und dann muss man sich immer wieder weiterbilden, um sich Energieberater nennen zu können.
Richtig, richtig. Wie jetzt vorhin schon gesagt, es kristallisierte sich aus verschiedenen Berufszweigen heraus, dieser Energieberatungsstand oder dieses Level. Und das sind weitgehend Architekten, Statiker, solche, also Fachingenieure und Ingenieurinnen. Und von daher gibt es ein gewisses Grundlevel immer.
Was kostet eigentlich so ein Energieberater oder eine Energieberaterin? Wird das per Auftrag bezahlt oder pro Stunde oder pro Tag? Wie läuft da so die Bezahlung?
Also man kann natürlich einen Energieberater für so ein Erstgespräch anfragen, gucken, ob der bereit ist, ob diese Person zu dem Objekt kommt und sich erstmal so ein erstes Gefühl bekommt. Meistens gehen solche Vorgänge kostenneutral. Es ist ein bisschen abhängig, wie weit das Objekt ist und solche Sachen und ob es zeitlich auch passt natürlich. Man fängt eigentlich gerne an damit, dass wir ein Objekt mittels des ISFPs, der mittlerweile, wenn man Fördermittel haben will, eine zwingende Grundlage ist, dass man als allererstes so ein ISFP macht. Der ist etwas reguliert hinsichtlich der Fördermittel. Das heißt, Einfamilienhäuser werden mit 1.300 Euro von dem BAFA bezuschusst. Wir liegen hier ungefähr bei Kosten des Energieberatungsbüros bei 2.000 Euro. Das heißt also, es ist ein Eigenanteil zwischen 700, vielleicht 600 Euro. Das kommt darauf an, wie intensiv das Gebäude ist, wie aufwendig die Berechnung ist und wie die Bestandsaufnahme erfolgen muss. Das heißt also, gibt es Pläne, gibt es solche Sachen. Das ist eine gute Grundlage für den Einstieg. Und alles andere muss man dann objektbezogen genau abklären. Muss es eine Baubegleitung geben? Gibt es überhaupt Fördermittel? Die Baubegleitung wird natürlich, wenn Fördermittel genehmigt werden, auch bezuschusst. Und so kann man sich dann von Projektstand zu Projektstand vorwärts arbeiten.
Okay, und was ist dieses ISFP?
Dieser ISFP ist der individuelle Sanierungsfahrplan. Der ist im Moment eine Grundlage des Fördermittelinstituts, dafür das einzuordnen. Insbesondere, man hat gesagt, um eine ordentliche Beratung zu machen, muss es ein Instrument geben. Also eine Anleitung erstellt wird für eine Sanierung über mehrere Jahre. Also sprich, ich mache das nicht in einem Rutsch, sondern ich habe dieses gewöhnliche Gebäude, es lebt, es wird drin gelebt. Und man sagt, jetzt kommen erstmal Fenster und WDVS. Und dann kommt das Dach, im nächsten Teil, ein paar Jahren kommen dann die Heizung und die Heizungsübergabestellen. Und so ist der ISFP aufgebaut, dass man sich so ein bisschen ein Konzept erarbeitet, wie das saniert wird.
Okay, also das ist sozusagen die Zusammenfassung und ein Konzept. Und dann mache ich aber die unterschiedlichen Schritte auch durchaus nacheinander über mehrere Jahre verteilt.
Das kann ein Ziel sein, dass man dann genau sagt, okay, das, was das Budget und was die Nerven hergeben. Und dass man dann sagt, okay, ich mache nicht auf einen Schwung. Es ist aber auch möglich, alles dann auf einmal zu machen oder zu sagen, nee, wir machen erst in Step 2 und dann in Step 1. Das ist ziemlich egal in der Umsetzung. Dieser ISFP soll einfach nur aufzeigen, was möglich ist, wo die Reise hingehen kann. Und was dann letztendlich umgesetzt wird, ist dann die nächste Geschichte.
Wenn ich, jetzt sagten Sie, es ist ganz wichtig, dass ich das, bevor ich starte, den Antrag auf Fördermittel stelle. Aber wie bereite ich mich denn dann auf die Energieberatung vor? Weil das habe ich jetzt verstanden, das ist der erste Schritt. Also ich nehme den Energieberater in Anspruch, um, also wenn ich die höchste Förderung haben möchte, diesen individuellen Sanierungsfahrplan zu bekommen, ne?
Das ist richtig. Man bereitet sich so vor, dass man am besten sehr viele Unterlagen vom Gebäude. Also wir brauchen Grundrisse, Schnitt, Baubeschreibung. Wir brauchen das Schornsteinfegerprotokoll. Solche Sachen müssen einfach abgeklärt werden, müssten am besten zum dem Ersttermin vorhanden sein, damit man das genau einschätzen kann, wie viel Aufwand wird das, um diese Erstberatung oder diesen ISFP zu erstellen. Muss ich ein Aufmaß noch erstellen? Das sind natürlich zusätzliche Kosten. Muss ich Bohrungen machen? Muss ich eine große Bestandsaufnahme machen? Oder kann ich aus der Dokumentenlage, und hat sich nicht viel an dem Objekt geändert, kann ich daraus arbeiten und dann wird das eher eine standardmäßige Aufnahme.
Jetzt stelle ich mal so eine Frage, die wahrscheinlich schwierig zu beantworten ist, wenn man so richtig im Thema ist. Aber welche Maßnahmen empfehlen Sie denn? Also welche bringen denn so richtig was in puncto Energieeffizienz bei so einem sanierungsbedürftigen Haus?
Das ist eine gängige Frage. Also so mit den Fragen werden wir immer konfrontiert. Was lohnt sich denn für mich oder lohnt sich die Maßnahme für mich? Also wenn Sie jetzt eine Gebäudebilanzierung sich einmal anschauen und sich alle Hüllflächen nebeneinander legen, also eine Hüllfläche ist das, wo die Wärme durchgeht, das heißt die Außenwände, die Fenster, das Dach, die Kellerdecke zum Beispiel oder der Fußboden gegens Erdreich, das ist unsere Hüllflächentabelle. Und dann habe ich natürlich das Volumen, was drin beheizt werden muss, das ist dann die Heizung. So, und ich muss die Hüllflächentabelle und die Heizung, die muss ich auf guten Weg zusammenbringen und optimieren. Und jetzt sagt man allerdings, es gibt so ein paar Anteile. Das heißt also, der größte Anteil an Wärme geht zum Beispiel an Wand und Dach verloren. Das ist natürlich schon mal ein Indiz, dass wenn ich an diesen Bauteilen etwas mache, dass ich dann die höchsten Einsparungen bekomme. Ein Fenster ist meistens von der energetischen Situation her ein eher kleineres Bauteil. Das heißt also, ich kriege dort Wärmeverluste in Höhe von 7-10% in der Gesamtbilanzierung der Hülle nur raus. Wenn ich dann natürlich hiervon den U-Wert reduziere auf die Hälfte, dann ist das Fenster ein Bauteil, was sich in der Bilanzierung oder in der Wirtschaftlichkeit natürlich über mehrere Jahre, also da liege ich so bei 20, 30, 40 Jahren, dann amortisiert sich dieses Bauteil erst. Das ist bei einem Dach natürlich anders. Der zweite Bauteil ist natürlich, wie heizt sich das Medium oder das Gebäude. Und da habe ich natürlich auch einen guten Ansatz, wenn ich zum Beispiel einen hydraulischen Abgleich, das heißt also die Heizungsanlage an sich ordentlich abstimme. Das heißt also, ich bringe eine Hocheffizienzpumpe in das Gebäude hinein und ich mache einen hydraulischen Abgleich. Das heißt, die Thermostatventile tausche ich aus und sie sind voreinstellbar. Das heißt, ich reguliere die Durchflussmenge. Durch diese Optimierung kriege ich eine Einsparung von bis zu 25% raus. Also da ist natürlich auch viel Musik. Und das nächste wäre natürlich, eine effizientere Heizung zu machen. Und so kann man vorwärts gehen. Und das ist Inhalt der Energieberatung.
Jetzt sagten Sie bei der Heizung, das habe ich nicht ganz verstanden, dass man an den Thermostaten was machen kann. Das habe ich verstanden. Und Sie sagten aber, die Heizung sozusagen koppeln mit einer Wärmepumpe? Oder was war die Idee?
Nee, nicht die Wärmepumpe. Und zwar die Zirkulationspumpe. Die Umwälzpumpe, ja, die ist ja meistens noch so eine, da geht man mit so einem groben Schraubendreher, mit einem Schlitzschraubendreher und dreht sie mal hoch oder dreht sie runter. Das heißt, sie ist noch regulierbar und da gibt es Hocheffizienzpumpen. Das heißt also, ich kann nichts mehr an dem Gerät machen. Der misst die Durchflussmenge und die erforderliche Durchflussmenge und erhöht die Drehzahl selber. So. Und das macht Sinn.
Okay, aber da habe ich noch nichts an der Heizung an sich gemacht. Das wäre dann der nächste Schritt und das sagten Sie auch gerade, das könnte auch Sinn machen, ne?
Genau, das muss man dann mal wieder abstimmen, genau. Und darum geht's, wenn man eine Energiebilanzierung durch ein Energieberatungsbüro macht, dass man genau sagt, ich kriege die Hülle so ordentlich hin, dass ich dann auch eine vernünftige Heizung, also kann ich auf regenerativ arbeiten. Und das ist ja im Moment in aller Munde die Wärmepumpenhysterie, die da losgetreten ist. Funktioniert sie denn oder funktioniert sie nicht? Und diese Aussage kann ein Fachunternehmen herbringen, was sich wirklich intensiv mit dem Objekt beschäftigt, oder das Energieberaterbüro.
Okay, jetzt haben Sie das Thema Wärmepumpe angesprochen. Das nehme ich jetzt mal ganz kurz auf. Ich habe verstanden, dass Sie sagen, das ist so eine Aussage könnte man jetzt nicht generell treffen. Wärmepumpen sind wahrscheinlich nicht für jedes Haus sinnvoll, sondern das sagten Sie gerade, ne? Das muss dann der Energieberater einmal das Haus angucken und macht es dann in dem Fall wirklich Sinn oder nicht?
Eine Wärmepumpe lebt davon, dass ich mit Niedertemperaturen arbeite. Das heißt also, ich muss das Gebäude auf eine Stadt bringen, dass ich mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten kann. Wenn Sie natürlich einen Heizkörper da haben und eine ungedämmte Wand, wo der Heizkörper davor hängt, dann bringt mir natürlich nicht einen Vorlauf von 35 Grad. Dann wird der Heizkörper nicht warm, dann wird niemanden warm in der Wohnung, das passt nicht. Und dann würde die Wärmepumpe wahrscheinlich, damit, weil der Bedarf einfach zu hoch ist, nicht mehr über eine Wärmepumpe laufen, also über eine Synergie aus Kompression und so weiter, also 1:4 oder was auch immer die Industrie uns da sagen möchte, sondern dann geht ein Heizstab an und dann wird also elektrisch beheizt, 1:1. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Das heißt also, das Energieberaterbüro muss sich natürlich damit auseinandersetzen, schaffe ich die Hülle, schaffe ich den Vorlauf so zu reduzieren, dass ich so etwas wie eine Wärmepumpe, wie auch immer sie ausgeführt wird, dort betreiben kann.
Okay, deswegen sagten Sie auch als erstes, ist die Höhefläche, die groß ist, also Wände und Dächer, das sind irgendwie erstmal das, was total wichtig ist. Und im nächsten Schritt kann ich mir dann entweder so eine Hocheffizienzpumpe angucken oder eine neue Heizung. Das wären so die wahrscheinlich auch die Schritte nacheinander.
Genau, richtig.
Sie hatten schon gesagt, ich muss es nicht alles in einem Rutsch machen, weil Sie haben so schön gesagt, ob je nachdem, ob man die Nerven oder auch den Geldbeutel dafür hat. Also man kann es auch über mehrere Jahre machen, man kann es auch in einem Schritt machen. Wenn man sich das jetzt mal so grob anguckt, man hat so ein Haus gekauft vielleicht und möchte das sanieren lassen. Was kann ich mir da irgendwie pro Quadratmeter oder weiß ich nicht, gibt es irgendeine Faustformel, wie kann ich mir ausrechnen, was so eine energetische Sanierung kosten kann? So, wenn ich grob einen Eindruck bekommen möchte.
Es ist oft überall bekannt, Corona hat uns hier viel kaputt gemacht und die Preise doch ordentlich rumgerüttelt. Man hat früher mal so gesagt, sie sanieren und dann kostet mich der Quadratmeter vielleicht 1.200 Euro, vielleicht 1.400 Euro, wenn ich aus dem Gebäude, was ich aus dem Stand 1970 auf 2024 bringen möchte. Ja. Das heißt also, ich fasse die komplette Hülle an und ich fasse die Heizung an. Also das sind auch Preise, die, ja, ist ein bisschen eng, aber Sie müssen so mit 1,5 rechnen, wenn Sie das komplett umbauen. Da müssen Sie mit rechnen. So, dann kommt es darauf an, wie viel Hightech wir für die Heizung brauchen. Es kommt darauf an, ist es vermietet, muss ich mir über Lüftung auch noch Gedanken machen, über solche Themen. Brauche ich Zwangslüftung, solche Sachen. Die Technik ist unheimlich teuer geworden und da müssen wir nochmal schauen, was da wirklich der Grundbedarf ist und wo die Reise hingehen kann.
Okay, aber das ist ja schon mal eine gute Faustformel, dass ich zumindest mal so ganz grob weiß. Natürlich ist es sicherlich, wie Sie sagen, immer jedes Haus auch anders. Aber das hilft mir ja wahrscheinlich schon mal, wenn ich das Thema angehen will. Dann gibt es ja auch Förderungen. Das haben Sie auch schon grob angesprochen. Und wie kann ich denn Förderungen bei dem Thema Energieeffizienz nutzen?
Es gibt zwei Arten der Förderung. Es gibt einmal die BAFA oder das BAFA, das Bundesamt, was einen Zuschuss pro Wohnung mit 60.000, mit einem ISFP 20% als Barzuschuss gibt. Ja, das ist einer. Oder es gibt die Möglichkeit des Kredites über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ist auch bekannt, das war so das erste Institut, was die energetische Sanierung nach vorne treiben wollte und jetzt auch wieder großflächig aufgenommen hat. Dort haben wir die Möglichkeit mit 120.000 Euro bei erreichtem Energieeffizienzhaus. Also ich passe das Gebäude so weit an, dass ich ein Effizienzhaus schaffe mit einem gewissen Standard. Und dann kriegen Sie darüber dann dafür für 120.000 Euro ein zinsgünstiges Kapital oder Mittel, Geld mit Geldfluss mit einem Tilgungszuschuss.
Okay, also da gibt es schon durchaus Möglichkeiten. Wenn wir uns jetzt nochmal so zwei, in der Realität sind unsere Beratenden oder unsere Kundinnen und Kunden auch immer damit konfrontiert, dass es so zwei Fälle im Prinzip gibt. Entweder ich habe eine Immobilie gekauft, eine Bestandsimmobilie und die will ich jetzt energieeffizient sanieren. Da sagten Sie als ersten Schritt, bespreche ich mich mit dem Energieberater, ne? Ich gucke mir... Such mir da einen aus auf der Seite, die verlinken wir hier auch nochmal gleich in den Shownotes. Und dann bespreche ich mich mit dem Energieberater und der macht mir diesen Sanierungsfahrplan. Und schaut man dann zusammen, was macht Sinn oder gibt es so, also sozusagen gibt es so Premium-Varianten und Basis-Varianten oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn man dann da so im Gespräch ist?
Also wir müssen in der Energieberatung immer darauf achten, dass wir natürlich schauen, was der Kunde überhaupt haben will. Was ist möglich für den Kunden? Was ist auch bautechnisch möglich? Ja, so. Und dann, wenn Sie dann eine abgestimmte Version haben und wenn der Kunde sagt, ich ziehe jetzt hier mal eine Zeit lang aus und Sie können sanieren, wie Sie wollen, dann ist das natürlich top. Das kann man machen, aber da geht natürlich unheimlich viel Geld und viel Nerven gehen da verloren. Ne? Also nicht verloren, aber sie müssen investiert werden. Die Frage ist ganz einfach immer, wenn ich mir ein Objekt anschaue, wo sind die Grenzen, wo kann ich mit dem Gebäude hin? So, und kann ich mit Zwischenlösungen leben? Oder kann ich am Ende nur zu dem Ergebnis hinkommen, nee, ich kriege das Bauteil A nicht ohne das Bauteil B und somit kriege ich immer aufeinandergestufte Sachen, die ich umsetzen muss. Das ist wirklich objektbezogen. Die müssen vor Ort mit dem Kunden besprochen werden. Wie weit kann man die Sache machen? Wie weit kann man gehen? Und was ist das Optimale für das Gebäude und für den Kunden, der da drin leben will?
Okay. Hatten Sie auch schon mal den Fall, dass Sie gesagt haben, da kam jemand zu Ihnen, hat eine Immobilie im Auge gehabt vielleicht? Sehr wahrscheinlich auch unterschiedlich, in welchem Stadium die Kunden sind. Entweder Sie haben die Immobilie schon gekauft oder eben liebäugeln mit einer Immobilie, wo Sie dann sagen mussten, also ganz ehrlich, mit dem Haus, das wird einfach nichts, da müsst ihr neu bauen.
Man hat das leider immer wieder, dass man natürlich dem Kunden schon darauf hinweisen muss, sagen muss, dass das, was man damit jetzt betreiben muss, um dann vernünftig zu wohnen, zu heizen und drin zu leben und das für die nächsten 20 Jahre, das ist ja das Ziel, dass man da an eine Grenze stößt und sagen muss, das funktioniert nicht. Wir haben hier tatsächlich einen wirtschaftlichen Totalschaden und das Objekt ist eigentlich zurückzubauen. Das gibt es schon tatsächlich. Es ist ein bisschen schwierig, genau einzuschätzen. Es gibt natürlich auch das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Aber das bringt uns ja nichts, wenn sie hinterher nicht von der Heizung wegkommen, sagen, ich kann aus wirtschaftlichen Gründen das Gebäude nicht umrüsten, dass es wärmepumpenfähig ist, das wäre berechtigt, das könnten sie machen, aber sie hätten in den nächsten 5-10 Jahren dann das Problem, weil das Heizöl oder das Gas nicht mehr bezahlen können. Und das ist einfach die Frage, da muss man abwiegen, wo kann die Reise hingehen? Schaffe ich es, da zielführend den Kunden zu begleiten und zu beraten? Oder ist das Objekt, meistens ist es ja, sind es Objekte, die gekauft werden wollen. Das heißt also, wir werden dazu geholt, wenn, bevor es gekauft wird, um einen Text dazu zu sagen, und dann stehst du davor und irgendwann sagst du, boah, Leute, vielleicht guckt ihr nochmal lieber weiter, weil das Objekt, das könnt ihr im Moment nur farblich hübschen und neuen Boden reinlegen und mehr schaffen wir nicht, weil das funktioniert von der Kostensituation nicht.
Okay, ich habe nochmal eine andere Frage, weil das eine Frage war, die uns auch erreicht hat. Das ist so ein bisschen Spezialfall, nämlich wenn ich eine Immobilie kaufe, die vorher keine Wohnimmobilie war, sondern die das Bauamt eben umgewidmet hat, von einer Gewerbeimmobilie zum Beispiel in eine Wohnimmobilie. Gibt es da Besonderheiten zu beachten?
Diese Objekte werden tatsächlich auch gefördert. Sie würden als Wohngebäude dann auch in das Programm BEG oder KfW für Wohnförderung mit aufgenommen, werden dort gefördert. Das ist schon mal ein sehr interessanter Ansatz. Da können sehr viele Bürogebäude tatsächlich wohnwirtschaftlich gut umgestrukturiert werden und energetisch aufgearbeitet werden. Weil diese Bürogebäude natürlich einen anderen Standard hatten als schon immer als Wohnung. Das ist natürlich, ich habe ganz andere Vorgaben. Ich habe weitgehend ja auch vielleicht hohe Räume und so weiter und große Fassadenflächen. Und da habe ich natürlich eine gute Chance, über diese Programme das Gebäude ordentlich aufzunehmen und auch energetisch zu ertüchtigen.
Also fällt es dann eigentlich auch in die gleiche Fördermittelklasse?
Jawohl.
Wenn wir uns nochmal den Fall angucken, dass man schon eine Immobilie besitzt und die aber gerne energieeffizienter gestalten möchte, dann ist wahrscheinlich der Prozess auch der gleiche. Also auch alles vorab zu machen und sich zu besprechen. Aber wie gehe ich da nochmal vor? Also habe ich sozusagen eine Pflicht, irgendwas zu sanieren, oder machen bestimmte Sachen schnell Sinn, die zu tun? Und wie sieht es da auch so mit baulichen Genehmigungen aus? Sie kommen jetzt aus Lübeck, ich komme aus Lübeck. Ich weiß zum Beispiel, Solaranlagen könnten irgendwie vielleicht Sinn machen, aber in der Innenstadt sind die meines Wissens zum Beispiel nicht erlaubt, wegen des, also ich glaube, Lübeck ist die Stadt der Dächer und da dürfen keine Solaranlagen, zumindest in der Innenstadt, drauf. Wie sieht es in dem Fall aus? Wie würden Sie da jemandem empfehlen, wenn er eben eine Immobilie modernisieren möchte? Wie geht er da vor und was macht da Sinn?
Wir haben generell eine gewisse Pflichtübergabe bekommen. Das heißt, wenn Sie Gebäude erben, kaufen, übernehmen, dann haben Sie eine gewisse Zeitabfolge, gewisse Sachen durchzuführen. Das heißt also, die oberste Geschossdecke zum Beispiel, die Heizungsrohre müssen gedämmt werden. Heizungen mit Ölbetrieb müssten eigentlich außerhalb des Betriebes genommen werden und so weiter. Das schreibt das GEG vor. Das kann man im GEG genau darstellen. Hier kann man aber, ich habe es vorhin schon mal einmal erwähnt, genauso auf den Wirtschaftlichkeitsfaktor schauen und gucken, ist das überhaupt tragfähig oder bin ich hier wirklich verpflichtet, das durchzuführen. Bei Sachen wie zum Beispiel UNESCO-Weltkulturerbe wie Lübeck, das ist richtig, die Altstadt ist mit Solarthermie nicht wirklich gut besät. Da sind wir noch in großen Diskussionen, insbesondere vielleicht tut sich da irgendwann mal was? Ich glaube es eher nicht. Die Diskussion haben wir schon ein paar Mal geführt. Und in solchen Gebieten muss man natürlich dann schauen, wie kann man auf der regenerativen Seite etwas bringen. Also, Sie können natürlich auf der Altstadt auch nicht Geothermie machen oder sowas. Und man kann auch tatsächlich nicht überall diese Luft-Wasserwärmepumpen, die Spitgeräte außen vor die Wand stellen. Das geht natürlich auch nicht in einer dicht besiedelten Bebauung, weil sie haben eine sehr hohe Lärmentwicklung. Das muss man genau schauen, wie weit kann man es machen. Und da kann, wie gesagt, ein Energieberater, ein Architekt, ein Statiker, kann da auch weiterhelfen und dann die kriegsentscheidenden Worte, glaube ich, finden.
Okay, und er weiß auch, ob ich dann eine Genehmigung für irgendwas brauche oder nicht.
Genau.
Dann versuche ich nochmal ganz kurz zusammenzufassen, die wichtigsten Sachen, die wir gerade besprochen haben. Sie sagten, am besten ist es, wenn ich das Vorhaben habe, energieeffizient zu sanieren oder eben zu modernisieren, dann gehe ich im besten Falle so vor, dass ich mir einen guten Energieberater aussuche über die Website, die Sie genannt haben, und dann mit dem zusammen diesen individuellen Sanierungsfahrplan bespreche. Dann kann ich da nämlich einen Zuschuss von bis zu 60.000 Euro über die BAFA bekommen. Ein Barzuschuss ist das, bis zu 20% sind das. Sie haben noch andere Möglichkeiten genannt, die lasse ich jetzt mal ganz kurz außen vor. Dann sagten Sie, dann kann man diesen Sanierungsfahrplan sozusagen in einer Rutsche abarbeiten, aber auch über mehrere Jahre, je nachdem, wie viel Zeit und Nerven man gerade parat hat. Ich habe eben versucht, ja so eine grobe Nummer aus den Rippen zu leiern. Da haben Sie gesagt, so 1.500 Euro pro Quadratmeter, eher so ein bisschen mehr. Damit kann man es schaffen, eben ein Gebäude, was so in den 70er Jahren gebaut wurde, in das Jahr 2024 zu bringen. Aber das ist eben nur eine ganz grobe Zahl. Und es gibt noch weitere Fördermöglichkeiten über die KfW, nämlich wenn man ein zinsgünstiges Darlehen haben möchte, dann kann man da bis zu 120.000 Euro bekommen. Und wichtig ist, wenn man vorgehen möchte, also wenn man sich überlegen möchte, was den größtmöglichen Effekt hat, dann zu schauen, zum Beispiel die Hülle, die Gebäudehülle anzugucken, dass da Wände und Dächer eben einen größeren Output haben oder einen größeren Hebel bilden als jetzt zum Beispiel die Fenster. Und dann sagten sie, auch mit der Heizung kann man was machen, da könnte man eine Hocheffizienzpumpe einbauen, die dann schon mal 25% bringen kann an Energieeffizienz oder dann eben auch eine neue Heizung. Und generell macht es aber immer Sinn, sich mit dem Energieberater auch vor dem Kauf zu besprechen und zu gucken, was sind die Maßnahmen, die man jetzt machen kann. Welche machen Sinn, welche sind wirtschaftlich sinnvoll, um gegebenenfalls dann auch zu sagen, das ist nicht das Objekt für mich. Oder eben auch zu gucken, welche Fördermöglichkeit würde dafür dann passen. Möchten Sie noch was ergänzen?
Ein kleinen Teil, jetzt habe ich es wieder vergessen. Also es heißt hydraulischer Abgleich. Hydraulischer Abgleich, das ist also einmal die Hocheffizienzpumpe und dann die Thermostatventile und einmal eine Berechnung des Strangs, also sprich, wie viel Wasser muss durch die Leitung geschickt werden, wo muss gedrosselt werden. Und das ist ein hydraulischer Abgleich. Man stimmt also die komplette Heizung untereinander ab und somit können bis zu 25% Energie gespart werden.
Perfekt. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die vielen Informationen.
Ich bedanke mich auch. Ich hoffe, es war informativ. Ich entschuldige mich für das hier und da nicht richtige gegendert. Ich glaube, wer Fragen hat und so weiter, kann ja gerne durchkommen und dann kann man uns weiterführen.
Auf jeden Fall, wir verlinken auch Ihre Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes. Herzlichen Dank. Das waren zugegebenermaßen echt viele verschiedene Informationen und auch sehr kleinteilig. Aber ich hoffe, sie helfen euch weiter. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann haben wir ja die E-Mail-Adresse von Jens Polanetz-Otto verlinkt. Dann wendet euch gerne an ihn. Wenn ihr Fragen zu Finanzierungsmöglichkeiten habt, schreibt uns natürlich gerne auch an hausgefragt@derklein.de. Wenn es darüber hinaus Fragen oder Themenwünsche, Lob oder Kritik gibt, dann sind E-Mails an hausgefragt@derklein.de auch herzlich willkommen. Ganz viele Informationen zum Thema Sanierung, Modernisierung und wie finanziere ich das Ganze findet ihr auch auf unserer Homepage www.derklein.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel bei Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.